Hallo, ich bin Florian. Ich sitze wieder auf meiner Waschmaschine, bin Papa-Podcaster und Hamburg-Marketeer und auf der anderen Leitung.
Auf der anderen Leitung, nicht auf der Waschmaschine, sondern im Zimmer seiner Tochter sitzt Marco, Redaktionsleiter von Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Ich bin immer ein Tuck schneller als du, Flo, aber.
Ja, ich achte immer auf diese Ausschläge hier, ne? So diese. Bei der Aufnahme hat man ja immer so Aufschläge, wo man weiß, da redet gerade jemand, aber irgendwie kriege ich es nie so genau gebacken. Okay. Aber egal.
Also ich denke mal, also das ist nicht unsere erste Folge, die wir von Homeoffice zu Homeoffice aufnehmen. Und ich möchte fast, es wird auch nicht die letzte sein. Das heißt, wir haben vielleicht noch ein paar Wochen, um zu üben.
Richtig.
Und da versuche ich gleich mal den Schlenker und frage dich mal, wie waren denn die letzten Corona-Wochen oder die letzten, ich meine, wir hören uns ja alle zwei Wochen über den Podcast. Wie lief das die letzten zwei Wochen bei dir? Alles gut?
Ach, soweit also eigentlich alles gut. Jetzt sind ja so die ersten Lockerungen eingetreten. Spielplätze haben geöffnet.
Ah.
Ich glaube, da sind einige Felsen von Herzen oder ganze Gebirgszüge heruntergefallen und Erleichterung macht sich breit. Auch wenn es doch ein bisschen mulmig ist, muss ich sagen. Ne? Vorher, also man, gerade hier in Hamburg zumindest, die Spielplätze, da hat man immer noch so ganz große Bauzäune noch davor. Auch wenn man jetzt offiziell wieder rauf darf, aber die Bauzäune erinnern immer noch so ein bisschen an, oh, da war was abgesperrt.
Okay.
So. Also, wie war es denn bei euch? Ihr seid ja jetzt, glaube ich, auch wieder in die Schule gegangen?
Nee, noch nicht, aber tatsächlich haben die Lehrer angedroht, dass unsere Kinder wieder zur Schule müssen. Beide irgendwie so für, ich glaube, 4,5 Stunden die Woche, muss man dazu sagen. 4,5 Stunden die Woche dürfen meine Kinder bald wieder zur Schule. Wir waren tatsächlich so ein bisschen überfordert mit der Sache, weil man hatte sich nur gerade mit dem Homeschooling eingegroovt, mehr oder weniger, sage ich mal. Und jetzt kommt halt wieder was Neues. Ne? Und eigentlich sind wir ja alle froh, dass die Kinder wieder zur Schule dürfen. Aber natürlich wünscht sich jeder die Normalität, dass sie von montags bis freitags, von morgens bis nachmittags zur Schule gehen. Aber nein, sie gehen natürlich nur ein paar Stunden die Woche. Das heißt, Homeschooling wird immer noch stattfinden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine riesige Entlastung ist, aber irgendwie muss man natürlich mal anfangen. Aber im ersten Moment dachten wir so, wow.
Und wie wird sich das jetzt, wenn jetzt 4,5 Stunden Schule dazukommen, empfindest du das schon so ein bisschen als Entlastung, dass du sagst, okay, in den 4,5 Stunden kannst du jetzt was anderes starten oder?
Ja,
das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, weil auch alle Schulen das so ein bisschen anders handhaben. Ich habe jetzt letztens von Freunden gehört, da geht das Kind wirklich an einem Tag für diese 4,5 Stunden zur Schule. Es gibt aber durchaus auch Schulen, das hängt ja auch so ein bisschen vom Personal ab und von den räumlichen Gegebenheiten. Da verteilen sich diese 4,5 Stunden vielleicht über 3 Tage. Muss man mal gucken. Aber auf jeden Fall ist es ja schön, dass man schon wieder so eine leichte Struktur bekommt, die man nicht selbst vorgeben muss, sondern die von den Lehrern gegeben werden. Wir lassen das mal auf uns zukommen. In Hamburg sind ja sowieso Ende Juni dann auch Sommerferien. Also,
genau.
Wir kriegen das
hin. Da geht bei uns die Kita wieder los. wenn es so bleibt, ist natürlich, man muss immer so sehen, das ist ja alles sehr prognostisch oder als Prognose quasi geplant. Ne? Also man weiß halt nie, ob nicht noch irgendwie wieder andere Sachen kommen. Ja. So ein bisschen unsicher ist die Zeit ja doch, wie ich festgestellt habe.
Das stimmt, nicht ohne.
Na gut, aber ja. Stichwort, Corona ist ja auch so ein bisschen das Stichwort, die unsere liebsten Kolleginnen von den echten Mamas haben ja wieder ganz viele Fragen von Mamas eingesammelt, die sie gerne den Vätern stellen wollen würden.
Da kommen wir sozusagen zum Thema unserer heutigen Folge, ne? Nämlich
richtig.
Heute ist eine beliebte Folge aus unserer Reihe Mamas Fragen, Väter Antworten. Oder auch Mamas Fragen, Väter schweigen peinlich berührt. Man weiß es immer nicht. Oder Mamas Fragen und Väter grummeln sich was in den Bart.
Ringen sich zu einer kleinen Antwort ab.
Mal gucken. Also in der Tat bin ich mal gespannt, was da für Fragen kommen. Also wir wissen es ja schon, aber wir müssen mal schauen, welche wir jetzt auch beantworten. Aber Fakt ist, du hast es gerade schon gesagt, die echten Mamas haben in ihrer Community gefragt so, hey, Mädels oder Frauen oder Mamas, was wollt ihr denn von den Vätern mal wissen? So ganz ehrlich, wir sind ja die echten Papas
und ehrlichen Papas.
Ja. Und das werden wir heute beantworten in diesem
Genau. Podcast. und wir werden ein Roulette draus machen. Das heißt, ich stelle dem Marco eine Frage und er weiß nicht, welche Frage ich aus dem Mix, den wir bekommen haben, stellen werde. Man hat sich zwar so ein bisschen darauf vorbereitet und das machen wir natürlich auch umgekehrt. Insofern haben wir zwar eine eigenständige Reihenfolge, aber irgendwie ist doch alles ungeplant.
Genau, aber das passt ja zur Corona-Zeit, oder?
Richtig.
Alles ungeplant und man muss ein bisschen auf sich zukommen lassen.
Man muss sich anpassen. Insofern, wer von uns beiden wirft die Münze und wird die erste Frage stellen können?
Ich habe kein Geld bei mir gerade.
Ich auch nicht.
Ich sitze ja im Kinderzimmer meiner Tochter. Ich könnte mal kurz ihr Sparschwein knacken. Aber das gibt vielleicht Ärger. Nein, also ich würde mal sagen, fang du doch mal an, Flo. Oder?
Ich fange mal an.
Frage und dann schweige ich peinlich berührt und dann stelle ich die nächste Frage.
Okay, weil wir ja gerade das Thema Corona als Aufschlag hatten, wäre meine erste Frage an dich. Seid ihr durch Corona als Familie näher zusammengerückt oder nicht?
Ja.
Wie habt ihr es empfunden?
Also in der Tat ist das etwas, was man ja auch ganz oft liest, ne? Auch wenn man jetzt so in den sozialen Netzwerken und im Internet bei Blogs gibt es ganz viele, oder was heißt ganz viele, ich glaube, es sind wahrscheinlich 50-50, aber die eine Hälfte sagt wirklich so, auch durch Corona sind wir als Familie näher zusammengerückt, mehr zusammengewachsen. Ja, diese Zeit, also manche sagen sogar, sie würden es genießen. Also, und ich muss sagen, es gibt durchaus Momente in den letzten 175 Wochen, die ich auch genossen habe. Also es ist nicht nur alles schlecht, es hatte ja so ein bisschen was von Entschleunigung auch. Bei uns war tatsächlich auch der Fall, also wir hatten noch nie so einen richtigen Gruppenkoller, oder wenn wir ihn hatten, habe ich ihn nicht so empfunden. Also wir haben uns immer wieder ganz gut irgendwie, wir haben immer gut wieder die Kurve gekriegt. Ob wir näher zusammengerückt sind, also natürlich sind wir de facto näher zusammengerückt. Einfach, weil wir ja nicht rausrücken konnten. Also natürlich konnte man Gott sei Dank, muss man sagen, noch vor die Tür gehen. Aber ehrlich gesagt, gerade in den ersten Wochen haben wir auch nicht unsere Kinder alleine vor die Tür geschickt. Also da war es wirklich so, dass wir sie begleitet haben. Meistens sind wir alle zusammen mit dem Hund rausgegangen, aber da waren wir auch schon sehr unsicher. Man war wirklich oft zusammen. Aber ob wir näher zusammengerückt sind, also das liegt natürlich auch daran, wie die Ausgangssituation war. Und ich finde, wir sind als Familie sowieso schon sehr eng und machen sehr viel zusammen. Und deshalb finde ich jetzt gar nicht, dass das sich so, so sehr potenziert hat. Aber es gab natürlich schon viele Sachen, die wir dann noch intensiver zusammen gemacht haben. Ich meine, wie war das bei euch? Also ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten, weil wenn man fragt, bist du als Familie zusammengerückt, impliziert das ja eigentlich, dass man vorher weit auseinander war. Und das war bei uns nicht der Fall. Und ich denke, bei euch wahrscheinlich auch nicht. Oder kannst du diese Frage eher noch bejahen?
Ich kann sie schon bejahen, ohne dass man jetzt sagen müsste, es war bei uns vorher anders. Ich glaube, dass sich das jetzt nochmal von einer anderen Seite gezeigt hat. Ich denke, dass wir relativ schnell die Kurve bekommen haben und uns so organisiert haben, dass wir jeder seinen Arbeitsfreiraum hatte und trotzdem dann aber auch sehr viel intensive Zeit mit unserem Sohn. So. Und das hat zu wenig bis gar keine Spannungen geführt. Wir haben im Grunde genommen einfach, glaube ich, auch gemerkt, wie sehr das uns Abwechslung gegeben hat. Weil zumindest aus meiner Perspektive für mich ist Homeoffice eine schöne Sache. Ich arbeite sehr viel digital. Aber ich merke gerade so, wie sehr es auch an meinen Nerven zerrt. Ne? Weil Homeoffice organisiert sich ganz anders, auch vom Arbeitsablauf. Du hast viel mehr Calls, Videocalls, normale Calls mit den Kollegen und musste man Dinge abstimmen, die du vorher einfach so von einem Büro zum anderen gerufen hast. Und das hat mittlerweile sehr genervt auch. Ich versuche jetzt zweimal die Woche auch ins Büro zu gehen. Aber trotzdem, ich merke dann auch schon so, wenn ich im Büro bin, ich vermisse es doch ein bisschen. So, also es hat viel hinterlassen, Gutes vor allem auch. Und ich denke, für unseren Sohn war es bisher eigentlich auch sehr positiv, würde ich mal behaupten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar für das gute Wetter.
Ja, das stimmt. Und ich muss einmal nochmal nachhaken, du sprichst von Homeoffice. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich habe letztens einen Artikel gelesen, der sich dagegen ausgesprochen hat, das Homeoffice in der momentanen Zeit Homeoffice zu nennen, man sollte es doch lieber Pandemie-Office nennen. Da bin ich genau bei dem Autor, weil es ist so, es ist nicht das Homeoffice, von dem alle vor Corona gesprochen haben, sondern es ist ein Homeoffice, wo durchaus ja viel zu tun ist. Also vor der Corona-Zeit, wenn da ein Kollege ins Homeoffice gegangen ist, eigentlich selten, aber ein Kollege, dann gingen die dahin, um in Ruhe schreiben zu können, zum Beispiel zu einem Magazin. Wenn man jetzt im Homeoffice ist, muss man nebenbei noch Homeschooling machen oder Homebespaßung, Homekindergartening, man muss die Kinder irgendwie bekochen und man ist ja auch ständig ansprechbar, weil die Kinder da sind. Und
das stimmt, also die Intention ist eine ganz andere. Die Intention, mit der man vorher ins Homeoffice gegangen ist, war schon eher, um sich ein bisschen ruhig abzuschotten zu können und bestimmte Anrufe machen zu können, Konzepte schreiben zu können, Artikel schreiben zu können, was weiß ich. Und ja, ich sehe, da hat der Autor mit Sicherheit sehr viel Wahres dran, denn das ist, glaube ich, auch eine Frage von, wie sehr lässt man sich eigentlich, wenn irgendwann wieder normale, ich sag mal in Anführungsstrichen Normalität einkehrt, das Homeoffice madig machen. Wenn man dann an Homeoffice denkt und an die Zeit jetzt zurückdenkt, die vielleicht ein bisschen stressiger gewesen ist, dann ist es natürlich schade, wenn das Homeoffice quasi dann nicht mehr das typische Homeoffice ist, was man vielleicht früher gemacht hat. Also Pandemie-Office finde ich eine ganz spannende Perspektive.
Ich habe auch eine Frage, die schließt nahtlos im Grunde an die erste Frage an, weil es da auch noch um die Corona-Zeit geht und um Homeoffice tatsächlich. Und zwar fragt hier eine Mutter aus der echten Mama-Community, und ehrlich gesagt, diese Frage habe ich aber auch schon öfter in Social-Media-Kanälen gehört. Also sie fragt, warum verstecken sich so viele Väter während der Corona-Zeit im Homeoffice? Also das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion. Da geht es ja darum, dass Väter im Grunde unsichtbar sind, dass alles auf den Rücken der Mütter ausgetragen wird und die Väter sich im Homeoffice verstecken, wie sie das auch immer machen, weiß ich nicht, weil also zum Beispiel mein Homeoffice ist der Küchentisch, ich kann mich zu Hause gar nicht vor den Kindern verstecken, aber bei anderen Vätern scheint das irgendwie zu funktionieren. Man hat jetzt wenig Kontakte und wenig Infos, aber kennst du Väter, auf die das zutrifft sozusagen? Also du sagst ja jetzt auch, du hast jetzt angefangen, zweimal die Woche tatsächlich extern zu arbeiten, also das Home- oder das Pandemie-Office zu verlassen, aber ja auch erst nach 12 oder 16 Wochen. Hast du Kontakt zu anderen Vätern? Wie machen die das?
Also ich habe Kontakt zu anderen Vätern. Ich glaube, das ist relativ unterschiedlich. Also ich habe Kontakt zu einem Vater, einer meiner besten Freunde, der ist auch in der Richtung Coder oder Programmierer. Da lässt sich die Arbeit natürlich auch sehr gut um die Familie drumherum bauen. Die Flexibilität ist sehr groß. Ich glaube, man muss, ich verstehe die Frage sehr, sehr gut, aus der Perspektive heraus, dass wahrscheinlich doch viele Väter, und da hast du ja gerade im Grunde genommen eben mit diesem Pandemie-Office, ja eigentlich schon, glaube ich, einen wesentlichen Fakt angesprochen, dass die Arbeit aus dem Office eigentlich nur nach Hause transportiert wurde. Der Ort, an dem man sie verrichtet, ist eine andere geworden. Heißt nicht automatisch, dass die Menge an Arbeit, und da wage ich mich wahrscheinlich auf sehr dünnes Eis, gerade wenn es um Kurzarbeit geht, aber ich glaube, in einigen Bereichen oder bei einigen Vätern ist wahrscheinlich die Menge der Arbeit trotzdem nicht weniger geworden, gegebenenfalls sogar ein bisschen mehr geworden, muss aber trotzdem verrichtet werden, und das zu Hause im Homeoffice, wo die Schwierigkeit besteht, dass alles sehr digital und durch Infrastruktur, durch technische Infrastruktur abgedeckt werden muss, und zum anderen da natürlich auch trotzdem die Kinder da sind, die ja wissen, dass Papa da ist. Papa ist im Nebenraum. So, da kann ich doch hingehen. Also ich bin auch recht sichtbar gewesen, zumindest was die Zeit, in der ich gearbeitet habe, hin und wieder auch betraf. Also ich bin dann halt auch schon mal, wenn ich eine Pause gemacht habe, rausgegangen und bin zur Familie gegangen. Ich denke auch, dass das hat uns auch ein bisschen zusammenrücken lassen, dass wir uns doch sehr stark abgewechselt haben in vielen Dingen. Ich würde fast schon behaupten, wir sind jetzt bei einer Vereinbarkeit von 55, 45 angekommen. So. Also wir kommen langsam in Ausgeglichenheit rein. Aber trotzdem, ich kann es verstehen, dass die Frage besteht, weil ich glaube, dass bei vielen sich die Arbeitsmenge nicht unbedingt mit Homeoffice oder mit der Verlagerung ins Homeoffice verändert hat. Ganz im Gegenteil.
Ja, man ist ja auch gar nicht mehr so konzentriert, ehrlich gesagt. Also das, was ich im Homeoffice schaffe, also im Pandemie-Office, würde ich in kürzerer Zeit schaffen, wenn ich im Büro konzentrierter arbeite.
Aber das ist eben drum.
Gegeben. Ich frage mich nur manchmal auch so, wo verstecken sich denn diese Väter zu Hause und warum sucht sie keiner? Also es ist so...
Ist es wirklich ein Verstecken? Kann man sich überhaupt im Homeoffice verstecken, wenn die Familie trotzdem noch dabei ist?
Bin ich. Also es hat auch... Also ich frage mich, oder hat es was mit Ignoranz zu tun? Also, oder warum funktioniert das in vielen Familien so schlecht, dass die Väter sich, obwohl sie ja physisch vor Ort sind, so rausnehmen, dass alles an den Müttern hängen bleibt? Verstehe es nicht, wie das so funktioniert, und ich verstehe auch nicht, warum man dann das im Internet beklagt und nicht gegenüber seinem Partner und Mann.
Ja, finde ich total richtig, die Frage. Meine Frage geht aber auch so ein bisschen in Richtung Arbeitgeber. Der Gedanke, den ich dann auch ein bisschen habe, ist es nicht bei Arbeitgebern teilweise so, sie haben nicht mehr den Überblick über das Arbeitsausmaß und die Arbeitsmenge, die dann auf den Tisch kommt, und sehen nicht die Möglichkeiten, vielleicht auch bei Vätern jetzt nochmal eben durch die Sondersituation gewisse Arbeitsmengen zu reduzieren? Also ist das vielleicht auch eine Frage, die man an die Arbeitgeber stellen könnte, ohne sie bei den Vätern jetzt zu belassen. Und weil ich finde, das ist eine sehr, also das hat für mich eine sehr starke Schuldfrage nach, warum versteckt er sich eigentlich? Vielleicht versteckt er sich nicht bewusst, nicht absichtlich, sondern versucht halt doch irgendwo den Spagat noch hinzukriegen aus der Menge an Arbeit, die nicht weniger geworden ist, weil er im Homeoffice oder Pandemie-Office sitzt, und trotzdem noch dann wieder stärker für die Familie da zu sein.
Das kann gut sein. Also interessanterweise gab es die letzten Tage eine aktuelle Umfrage von einer Krankenkasse, glaube ich, die herausgefunden haben will, dass Väter momentan stärker von ihren Kindern gestresst sind als von ihrem Job. Da gab es auch wieder einen Aufschrei bei Twitter. Ich lasse es einfach mal hier kommentarlos stehen, weil wenn wir jetzt...
Vielleicht gibt es Ansichten machen, bei den Vätern da draußen.
Genau, also vielleicht ist das auch mal eine gute Gelegenheit, uns da mal Feedback und zu geben und das Ganze mal zu spiegeln, weil eigentlich sind wir hier, um die Mama-Fragen zu beantworten, und das ufert jetzt vielleicht so ein bisschen aus, oder? Aber ich glaube tatsächlich, also je nachdem, wie lange diese Corona-Kacke hier noch geht, kann man vielleicht tatsächlich nochmal eine eigenständige Folge zu dem Thema machen.
Ja, gerne.
Und ansonsten widmen wir uns jetzt mal wieder den Fragen, die wir von den Mamas bekommen haben.
Ich glaube, ich bin dran, ne?
Ja, fang mal an.
Ich möchte dann gerne mal von dir wissen, wie wichtig euch denn Quality Time mit den Kids ist.
Ah.
Um da jetzt einen leichten Bogen von...
Das stimmt, da sind wir ja schon fast wieder bei Corona. Also ich finde diese Quality Time... finde ich als Begriff irgendwie, ich weiß nicht, also so richtig anfreunden kann ich mich damit nicht, weil es bedeutet, dass es neben der Quality Time ja noch eine, was ist denn das Gegenteil von Quality Time?
Quality.
Und wie sieht die dann aus und wie sieht Quality Time aus? Also natürlich ist es wichtig, sich uneingeschränkt mit den Kindern zu beschäftigen zu gewissen Zeiten, finde ich. Und dann muss halt das Handy ausgemacht werden, und dann macht man halt nur was mit dem Kind. Ob das jetzt ein Brettspiel ist, ob das auf dem Spielplatz ist oder wo auch immer. Also volle Konzentration aufs Kind ist wichtig. Aber ich finde, der Tag hat ja 24 Stunden. Und wenn ich dann sage, okay, habe eine Stunde Quality Time oder fünf, ich weiß nicht, wie viel das sein müssen, bleiben immer noch eine Menge Stunden, wo halt keine Quality Time ist. Und mir ist es fast wichtiger, anwesend zu sein. Und zwar ja, einfach eine gewisse Präsenz zu haben. Da muss ich jetzt nicht immer hundertprozentig mich aufs Kind zu konzentrieren. Aber also mir ist es wichtig, dass ich einfach auch da bin, physisch. um dem Kind zu zeigen, ah, da ist ja noch jemand. Also, und vor allem auch als Ansprechpartner da zu sein. Also was nützt es, wenn ich 1, 2, 3 Stunden am Tag Quality Time mit dem Kind verbringe und dann sonst nicht anwesend bin? An wen wendet sich das Kind dann, wenn es Probleme hat oder wenn es einfach mal irgendwas möchte? Deshalb ist eigentlich mein Ansatz eher, möglichst oft da zu sein und Präsenz zu zeigen und ja natürlich auch mal was mit dem Kind zu machen, wo ich halt nicht nebenbei Homeoffice mache oder nebenbei am Handy daddle oder weiß man ja selbst, dass man immer mal wieder abgelenkt ist. Aber eigentlich viel wichtiger als Quality Time ist für mich eigentlich eine möglichst hohe Anwesenheit. Wie ist das bei dir?
Sehr gut.
Ist dir Quality Time, kannst du mit dem Begriff was anfangen?
Ich kann mit dem Begriff was anfangen, weil ich glaube, das Gegenteil, ich habe gerade mal so ein bisschen nachgedacht, ich glaube, das Gegenteil davon ist Alltag. Alltag, in der eher viel mehr, auch wenn das eine sehr veraltete Sichtweise ist, aber ich versuche das einfach mal den Bogen zu kriegen, in der die Funktionsweise der einzelnen Familienmitglieder wahrscheinlich eher in den Vordergrund rückt, gerade weil Arbeit und Schule oder Kita, das irgendwie alles, man versucht dann eben zusammen funktionieren zu lassen. Und ich glaube, dass dann eben das heraussticht, dass das eine besondere Zeit sein soll. Auch wenn ich total bei dir bin, für mich gibt es da keinen Unterschied. Für mich ist es eher immer eine Frage von, wie sehr ist man mit den Gedanken dann auch wirklich bei der Familie oder bei dem Kind. Und insofern finde ich das gut, was du sagst. So viel Zeit wie möglich verbringen und dann auch mit den Gedanken und mit dem Bewusstsein auch wirklich dabei zu sein.
Und ich würde jetzt Alltag nicht der Quality Time gegenüberstellen, weil wenn man mal ehrlich ist, ist doch die meiste Zeit des Tages Alltag. Wir haben Routinen, Sachen müssen erledigt werden. Und ich finde, ich möchte den Alltag jetzt auch nicht so grau in grau zeichnen, weil so ist das Leben halt. Und das kann ja durchaus auch positiv sein. Also oftmals wird Alltag, hat so eine gewisse negative Note. Das möchte ich dem Wort aber einfach mal nicht zumuten, ehrlich gesagt. Weil ja, Frühstück, zusammen frühstücken, einkaufen, Essen zubereiten gehört halt dazu. Und auch das kann ja nett sein. Also Alltag muss ja nicht mal grau und trist sein.
Genau, Quality Time. Ja, bin ich total bei dir. Ja, absolut.
Bin ich dran mit der Frage? Ja.
Du bist dran mit der Frage, genau.
Okay. Also eine Frage hat die echten Mamas erreicht, die finde ich so ein bisschen crazy, aber ich stelle sie dir einfach mal. Und zwar Flo oder Florian, würdest du gerne stillen können?
Ja, diese Frage. Würde ich gerne stillen können?
Nein,
also, naja, mit Hinblick auf was dazugehört, würde ich. Diese Frage. Ich bin überfordert, die Frage überfordert mich gerade. Ich sitze hier auf einer Waschmaschine an einem Sonntagnachmittag und stelle mir vor, wie es wäre, wenn ich stillen könnte.
Erklär doch nochmal ganz kurz unseren Zuhörern, vielleicht lockert dich das ein bisschen auf und bringt dich auf andere Gedanken. Warum sitzt du auf der Waschmaschine? Ich weiß es, aber ich glaube, die Leute da draußen wissen es nicht alle.
Hi. Ja, natürlich. Ich sitze auf der Waschmaschine, weil wir relativ hohe Decken haben und es schwierig ist, wenn ich in meinem kleinen Büro Kabuff sitze oder sonst woanders, dann halt das nämlich wahnsinnig doll. Und dann hört sich das so an, als säße ich in einem Stadion und Marco sitzt irgendwo im Zimmer seiner Tochter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich auf unsere Waschmaschine, weil die sitzt nämlich in so einem ganz kleinen, steht die in so einem ganz kleinen Raum. Und da ist der Sound einfach besser. Und dabei konnte ich mir Gedanken über das Stillen machen. Und ich denke mir, naja, wenn ich dadurch vielleicht Arbeit abnehme, gerne. Aber ich glaube, nein, ich würde es grundsätzlich nicht wollen.
Tatsächlich? Okay.
Ja, aber frag mich nicht, warum.
Okay, und das gilt dann auch fürs Gebären?
Ja.
Ich dachte kurz, die Aufnahme wäre unterbrochen, aber du hast wirklich so lange nachgedacht, oder?
Ich habe wirklich so lange nachgedacht, ja. Genau, möchtest du das denn können?
Das ist ja eine rein theoretische Frage, aber es ist natürlich immer, also man kann Sachen immer besser nachvollziehen, wenn man sie einmal durchlebt hat. Und ich weiß gerade, das Gebären muss ja sau wehtun. Nichtsdestotrotz wäre das sicher eine einmalige Erfahrung. Und ich meine, ich war ja schon bei der Geburt meiner beiden Kinder emotional so ergriffen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre oder wie das für meine Frau war, die tatsächlich ja nicht nur dabei war, sondern mittendrin. Also und man sagt ja auch immer Wunder der Natur. Also es gibt ja so ein Simulator, der das angeblich bei Männern auch irgendwie, also da kriegt man, kennst du diese Geburtssimulatoren für Männer? Da kriegt man irgendwie irgendeine Maschine in den Bauch gebunden und dann kann man auf jeden Fall die Schmerzen nachvollziehen. Es gibt da lustige Videos auf YouTube und Toko. Also nicht, dass der Geburtsvorgang alleine nur aus Schmerzen besteht. Also den Hormonschub, den man dabei bekommt und das Glück, das kann dieser Simulator natürlich nicht nach. Jetzt bin ich total aus dem Konzept.
Ich merke schon. Weißt du was? Also, meine nächste Frage wäre an dich, wie findest du eigentlich Geburtsvorbereitungskurse? Ich kann mir vorstellen, dass das gut daran anschließt.
Ja, gut. Also, nur um das ganz kurz abzuschließen, also Gebären und Stillen, also ich kann ja viel sagen in der Theorie, aber ja, ich würde das durchaus mal ausprobieren, wenn es denn möglich wäre. Gut, Geburtsvorbereitungskurse. Ja. Also wir haben tatsächlich, also mit meinem ersten Sohn haben wir ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Der war auch so ein Pärchenkurs tatsächlich. Also wir sind immer zu zweit hingegangen, haben da andere Paare getroffen. Das ist, irgendwie muss man sich ja auf das Thema vorbereiten. Andere lesen vielleicht ganz viele Bücher dazu oder recherchieren im Internet. So ein Geburtsvorbereitungskurs hat ja auch den Vorteil, dass man Gleichgesinnte trifft und man weiß ja, mit der Geburt ändert sich ja oftmals auch der Freundeskreis. Manchmal ändert er sich komplett, manchmal erweitert er sich. Und wir haben tatsächlich auch noch Freunde, die wir in diesem Geburtsvorbereitungskurs damals kennengelernt haben. Das war einfach eine gute Sache, fand ich damals, sich auf das Thema vorzubereiten. Obwohl ich sagen muss, dass ganz viel Theorie da war, die nie in der Praxis umgesetzt wurde. Also wir haben irgendwie 5000 verschiedene Möglichkeiten vorgestellt bekommen, wie man ein Kind auf die Welt bringen kann. Also auf dem Geburtshocker, auf dem Ball, in der Badewanne, pipapo. Ja, im Endeffekt war es bei uns, also bei dem Sohn so, dass die Geburt so ein bisschen kompliziert war und meine Frau dann sowieso liegen musste die ganze Zeit. Also wir hatten gar nicht die Wahl, ob wir in die Wanne wollten oder auf den Geburtshocker oder die Pappe. Okay. Okay. Aber ich fand es trotzdem gut. Und bei der Tochter haben wir tatsächlich dann aber keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr gemacht, weil wir dachten, wir wissen, wie der Hase läuft. Aber im Nachhinein wissen wir so bewusst nicht, wie der Hase läuft. Aber gut, denkt dann immer, man weiß das alles. Aber tatsächlich, Geburtsvorbereitungskurse stehen nicht bei allen hoch in Kurs. Und ich glaube, auch viele Männer sind da so ein bisschen skeptisch. Und es gibt ja inzwischen auch ganz viele Geburtsvorbereitungskurse nur für Männer. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht doof. Also ich finde, in erster Linie finde ich, so einen Geburtsvorbereitungskurs sollten immer Frau und Mann gemeinsam machen, weil sie haben ja auch andere Sachen schon gemeinsam vorher gemacht. Also auch diesen Kurs bitte gemeinsam. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht so blöd, den Gedanken, einen zusätzlichen Geburtsvorbereitungskurs zu machen, wo man nur mit Männern ist, weil da vielleicht doch nochmal andere Fragen und Ängste und Probleme auftauchen, die man vielleicht sich gar nicht traut, bei einem normalen Geburtsvorbereitungskurs mit seiner Partnerin zu stellen. Wie war das bei dir? Hast du einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht?
Ja, wir haben zusammen einen gemacht und der war auch, fand ich, sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch entspannend. Entspannend in Form von man hat, also wenn man vorher sowas nicht mitgemacht hat, dann hat man ja doch so gewisse stereotype Bilder im Kopf, von die man so vom Hörensagen als auch aus dem Fernsehen mitgenommen hat. Aber es war ja in dem Moment bei uns eigentlich gar nicht so. Es waren immer so, es waren gemeinsame Kurse, mit, also dass die Pärchen dann auch beide da saßen und es war auch sehr entspannt, weil es ging auch ein bisschen um Meditation, es ging um die Aufklärung in Form von, was gibt es eigentlich für alles für unterschiedliche Möglichkeiten und Arten. Aber im Nachhinein haben wir festgestellt, naja, das, was wirklich gefehlt hat, war die Aufklärung bei einem überraschenden Kaiserschnitt. Verhält man sich da oder was denkt man dann da oder keine Ahnung. Also das hat ein bisschen gefehlt.
Hattet ihr denn den Kaiserschnitt?
Ja, wir hatten ja einen plötzlichen, also kurzfristig, also geplant war normal, aber unser Sohn war ja dann doch anderer Meinung. Die mussten wir respektieren und dann kam die Meinung des Oberarztes und die mussten wir auch, oder die haben wir respektiert. Und insofern war das dann eine kurzfristige Geschichte. Und das war in dem Moment, wenn die Geburtseingeleitung schon im Grunde genommen erfolgt hat, dann plötzlich eine Vollbremsung und um 180 Grad einmal Drehung und dann wieder zurück. Also es war für meine Frau dann auch nicht so einfach. Und für mich dann emotional halt auch, weil ich bin ja generell schon kein Freund von OPs und Krankenhäuser auch, und da dann plötzlich auch mit reinzugehen in einen OP-Saal mit Anästhesisten und allem, was dazugehört, war eine sehr erfahrungsreiche Erfahrung, die wir aber nicht über den Geburtsvorbereitungskurs mitbekommen. Aber ja, es tat dem jetzt nicht Abbruch. Also ich finde es grundsätzlich eigentlich eine tolle Geschichte und ich finde es auch so toll, dass es mittlerweile doch sehr viel kreative Spielräume gibt, wie man den am Ende des Tages macht und in welche Ausrichtung. Und ich finde da, ich glaube, da wird mittlerweile auch sehr viel Nachfragerechnung getragen.
Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, man sollte sich das gut überlegen, was für eine Art von Geburtsvorbereitungskurs man macht und bei wem. Also es gibt ja inzwischen da ganz viele Anbieter und soll es bei einer klassischen Hebamme sein oder irgendwo im Krankenhaus. Macht es durchaus Sinn, sich da Gedanken zu machen.
Absolut, absolut.
Cool. Ich glaube, eine Frage haben wir noch, oder?
Ach, ich glaube, wenn wir schnell sind, dann schaffen wir die anderen auch noch so kurzfristig.
Also okay.
Kurzfristig.
Dann frage ich mal eine ganz schnelle Frage. Wer kümmert sich bei euch um die Verhütung, Flo? Also ich weiß jetzt nicht, ob die echte Mama-Community das genau von dir wissen wollte, aber ich glaube, es geht wirklich um das Thema Verhütung. Also wie gehen Väter damit um? Und in der Tat wird das ja gerne immer auf die Frau abgeschoben, weil das so schon einfach ist mit der Pille.
Genau, nee, rein technisch kümmere ich mich drum. rein technisch. Also meine Frau hat da schon aus Hormongründen und aber auch aus anderen Gründen, und das liegt unter anderem eben auch mit einer gesundheitlichen Gründen auch zusammen, dass sie die Pille so nicht nehmen kann. Insofern kümmere ich mich drum.
Ich finde ehrlich gesagt auch, also die Frage, wer kümmert sich um die Verhütung, irgendwie denke ich so, es ist ja eine gemeinschaftliche Sache. Also natürlich entweder irgendeiner, entweder nimmt die Frau die Pille oder die Spirale oder der Mann benutzt ein Kondom oder halt man spricht über Sterilisation oder Vasektomie. Das geht natürlich auch immer nur bei einem von beiden. Aber letztendlich ist die Entscheidung ja schon eine gemeinsame.
Und genau, sollte es eigentlich sein, ja. Wie ist es bei euch?
Ja, auch sehr unterschiedlich. Also das heißt, das ist ja auch total in Ordnung, finde ich, dass man im Laufe der Partnerschaft sich da verändert oder auch die Meinung verändert. Mhm. Bei uns war es tatsächlich, also der aktuelle Stand ist, ich habe vor ein paar Jahren eine Vasektomie gemacht und damit ist das Thema komplett durch bei uns. Also und da bin ich auch eigentlich total froh drüber, dass wir das so entschieden haben, weil es doch ziemlich viel entspannt. Und da mache ich gleich noch mal ein bisschen Werbung. Wer mehr zum Thema Vasektomie erfahren will, kann natürlich auch das aktuelle Men's Health Dad Heft sich kaufen oder besorgen oder schenken lassen. Okay. Weil da haben wir tatsächlich auch einen Artikel zum Thema Vasektomie drin.
Ach ja.
Und also ich finde, das ist echt eine Verhütungsart, die oftmals zu kurz kommt. Ich weiß gar nicht, warum viele Männer das so für sich komplett ausschließen. Und wir haben einen Autoren, der sozusagen da auch eine Vasektomie vorgenommen lassen hat und der schreibt darüber und dann kommen noch andere Männer zu Wort und wir haben auch so ein FAQ, was alles zu beachten ist. Und ich finde eigentlich, man kann durchaus da mal drüber nachdenken.
Ja, ich finde, ich möchte hier gleich mal mit anmerken, ich glaube, das sollten wir bald mal als Thema mit reinnehmen.
Ja, also wie gesagt, ich könnte dir dazu noch was sagen, allerdings ist das bei mir tatsächlich schon ein bisschen her und da tut sich ja auch irgendwie in der Chirurgie einiges. Also vielleicht suchen wir uns immer jemand, der frischere Erfahrungen hat.
Und angeschlossen an dieses Thema, wunderbare Frage. Ich finde, also diesmal wurden die Fragen irgendwie so, ne, man geht so fließend durch. Wusstet ihr schon immer, wie viele Kinder ihr haben wolltet?
Ja, also
wenn du das jetzt hattest, dann wusstet ihr das ja scheinbar schon, oder?
Ja, aber auch das hat geschwankt. Also ich wusste schon, bevor ich meine Frau kannte, war immer so in meinem Kopf so, zwei Kinder möchte ich haben. Vielleicht auch, weil das so, die Bilderbuchfamilie entspricht, keine Ahnung, irgendwie war das immer so in meinem Kopf. Als wir dann allerdings meinen Sohn bekommen hatten, war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob es denn noch ein zweites Kind sein soll. Und ich glaube, das können viele Väter nachvollziehen, wenn man dann gerade, man ist aus dem Gröbsten raus. Und wenn man dann nochmal von vorne anfangen, also da gab es durchaus einen Moment, wo ich von meiner Zwei-Kinder-Planung mal abgekommen bin. Gott sei Dank habe ich wieder auf den rechten Weg zurückgefunden. Und mit zwei waren wir dann aber tatsächlich auch gut bedient, muss ich sagen. Und insoweit war das doch schon relativ klar bei uns. Wie ist das bei euch, wenn ich so mal indiskret fragen darf?
Wir sind da völlig fein, glaube ich, mit einem Racker, der uns ganz gut unterhält und bei Atem hält. Aber natürlich hatten wir auch schon so unsere Gedanken und ich glaube, dass wir momentan zumindest recht fein damit sind und fahren und wir jetzt auch zwei Katzen haben und das ist auch quasi eigentlich wie so eine Erweiterung, nur eben in Form von haarigen Tieren.
Du weißt, was man sagt, ne? Du kennst das Sprichwort.
Nicht, dass ich wüsste.
Das letzte Kind trägt Fell, sagt man ja immer.
Ist das so?
Ja, genau.
Das ist mir völlig neu.
Das letzte Kind trägt Fell, ja, genau. Und ist bei uns übrigens genauso. Wir haben ja seit 3 Jahren einen Hund. Ne? Also insoweit, immer wenn ein Haustier scheinbar in eine Familie kommt, dann scheint die Familienplanung abgeschlossen zu sein.
Ach ja, okay, gut. Dann hat sich das hiermit erledigt. Nein, aber die halten uns auch, wie gesagt, bei Atem morgens. Es fängt dann manchmal schon morgens um 3:40 an. Ist ja auch manchmal wie ein Kleinkind. Und wollen dann raus und unterhalten sich dann sehr laut und angestrengt und pesen durch die Wohnung. Und also insofern, die Augenringe, die wir aktuell haben, sind nicht unbedingt von unserem Sohn, sondern eher von unseren Tieren. Aber auch okay.
Gut, okay, Flo. Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten.
Ja.
Eine Frage, die klassische Frage ist, und alle die uns heute zum ersten Mal hören, müssen wissen, wir haben nicht nur einen Podcast, sondern wir haben bei Spotify auch eine Playlist, eine echte Papa-Playlist, wo wir nach jeder Folge, jetzt glaube ich, habe ich dich kalt erwischt, Flo, wo wir nach jeder Folge sozusagen ein Lied draufpacken, was thematisch zur Folge passt, inhaltlich. Da sind schon ganz viele Lieder. Wenn wir Gäste haben, darf der Gast sich immer ein Lied wünschen. Heute haben wir keinen Gast. Soweit müssen wir jetzt ran, Flo.
Ja, dann wäre meine Frage an dich. Welches Lied möchtest du?
Ich weiß es nicht.
Du weißt das nicht.
Ich dachte ja, darum frage ich halt dich. Welches Lied packen wir heute drauf?
Also mich beschäftigt momentan sehr viel Bruce Springsteen.
Oh, warum?
Ja, weiß nicht. Ich habe da so schwankende Musikgeschmackszeiten gibt dann so Phasen, in der ich dann auch sehr viel Elektronisches, Britisches, dann kommt die Phase, in der ich viel Amerikanisches höre und das ist jetzt gerade wieder so eine Phase und in der höre ich gerade alte Sachen von Bruce Springsteen. Und wenn du mich danach fragst, dann würde ich gerne Blood Brothers auf die Liste packen. Ein sehr emotionaler, schöner Song, wie ich finde, und da geht es auch um Familie. Und nämlich um die Verbindung zwischen Brüdern.
Ah, okay.
Und, wo wir gerade dabei sind, aber das kannst du vielleicht entscheiden, es gibt noch einen anderen tollen Song von Bruce Springsteen, nämlich Born to Run. Ich glaube, der passt sogar ein kleines bisschen besser als Blood Brothers. Ich werde mal gucken. Einer von den beiden wird es werden.
Okay. Und darf ich auch noch ein Lied sagen? Also eins habe ich tatsächlich irgendwie, das hat nichts mit der heutigen Folge zu tun. Es hat allerdings so ein bisschen mit der Corona-Zeit zu tun, weil dieses Lied begleitet mich seit Wochen und sorgt bei mir für gute Laune. Und zwar ist das Bills von, kannte ich vorher nicht, von Lunch Money Louis. Kennst du das?
Nee.
Also musst du mal anhören. Gute Laune Musik, für mich jedenfalls. Und das braucht man ja heutzutage, ehrlich gesagt.
Absolut.
Besser. Gut, ja. Okay. Also wir haben 3 Lieder, die wir heute, also erstaunlich, ne? Eine Podcast-Folge und gleich 3 Lieder, die wir heute auf unsere Playlist packen.
Großartig, man kann nie genug Lieder auf die Playlist packen.
Genau. Insoweit, dieser Podcast ist jetzt zu Ende. Aber, lieber Hörer, ihr könnt gleich weiter zu Spotify, ist ja fast Werbung, ne? Und unsere Playlist hören und damit vielleicht den restlichen Tag ausklingen lassen, oder?
Gerne. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Und wir freuen uns jetzt schon drauf. Okay.
Gerne.
Okay.
In diesem Sinne.
Macht's gut. Achso, halt, Bis bald. Wir kriegen jetzt immer einen auf den Deckel, wenn wir nicht sagen, abonniert diesen Podcast, bewertet ihn mit 2000 Sternen und teilt ihn und sagt weiter, oder?
Ja, gerne.
Und
Druckplakate macht, dass dieser Podcast
TV in den
Charts nach oben steigt.
So, genau, das musste noch gesagt werden, aber jetzt tschüss.
Tschüss.